Hallo und willkommen zurück bei Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die abends so wie wir auf dem Sofa sitzen und denken, ach, die eine Reihe noch. Ich bin Sophia und ich arbeite in der Maschenfein-Redaktion. Maschenfein ist der Online-Shop rund ums Stricken. Mit der schönsten Wolle, dem tollsten Zubehör, vielen, vielen Strick- und Häkelsets, jeder Menge Anleitung und auch ganz viel Inspiration. Heute habe ich mal wieder einen Gast für euch und ich würde fast wetten, ihr kennt ihn noch nicht. Es ist Torge Ruge, der Geschäftsführer von Itoyan. Die japanischen Garne kennt ihr vielleicht schon, aber Torge ist erst seit rund 2 Jahren an Bord. Aber so oder so, egal ob ihr ihn jetzt schon kennt oder nicht, vielleicht war ja jemand von euch auf der H&H und hat ihn dort getroffen, es war auf jeden Fall einmal höchste Zeit, ihn in unseren Podcast einzuladen. Wir haben uns also zusammengesetzt und eine hoffentlich spannende Folge für euch aufgenommen. Es geht natürlich viel um Ito und was es mit den japanischen Garnen auf sich hat. Aber es geht auch um Torge selbst, denn sein Weg zur Geschäftsführung eines Garnherstellers war nicht unbedingt vorgezeichnet, würde ich mal sagen. Aber da erfahrt ihr gleich mehr. Schnappt euch also euer Strickzeug, macht es euch gemütlich und ganz viel Spaß beim Zuhören. So, los geht's. Hallo Torge.
Hallo Sophia.
Torge von Ito, so hast du dich die ganze Zeit so schön vorgestellt in unseren Probeaufnahmen, damit der Ton auch wirklich sitzt. Ich freue mich mega, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Danke, also ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Große Ehre.
Wow, danke schön. Ja, Marisa hat dich ja quasi, weiß ich nicht, eingeladen, genötigt, aber nee, herzlich eingeladen.
Irgendwas dazwischen.
irgendwas dazwischen, genau, auf der H&H im März, Anfang März war das ja, waren wir auch bei euch am Stand. Ich bin gar nicht mit ihr ins Gespräch gekommen, weil ich nur den einen Tag da war und es war so, so viel. Aber die anderen waren ja viel bei dir auch und am Stand. Und genau, da haben wir schon mal vorgefühlt und vorgewarnt und du hast es wahrgemacht und bist heute hier. Du bist der Chef von Ito. Und das sind ein Garnhersteller. Bei uns im Shop führen wir die Garn. Und ich glaube jetzt, wir müssen mehrere Sachen machen. Wir müssen Ito nochmal ein bisschen vorstellen, aber zuerst einmal dich. Unser Gast. Weil du ja noch gar nicht so lange an der Spitze von Ito stehst, nämlich glaube ich seit 2 Jahren rund, ne? Und kommst aber aus einem ganz anderen Bereich. Also ich habe ein bisschen geluschert auf deiner LinkedIn-Seite. Du kommst aus dem Norden oder hast zumindest an der Hochschule Flensburg studiert Wirtschaftsinformatik. So, und jetzt musst du mal sagen, wie wird denn ein Wirtschaftsinformatiker Chef eines Garnherstellers?
Ja, das ist in der Tat ein langer Weg. Genau, ich hab Wirtschaftsinformatik studiert, komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, dann in Flensburg studiert, im Norden ganz oben, war auch total schön und bin dann für die Diplomarbeit nach Münster gegangen und habe hier bei einem großen IT-Unternehmen meine Diplomarbeit geschrieben und dann hinterher auch dort gearbeitet. Und ich habe vorher schon eine Ausbildung von meinem Studium gemacht zum technischen Assistenten für Informatik, also auch nichts, was jetzt irgendwie in die Richtung Design oder Textilverarbeitung oder Ähnliches gehen würde. Und ich habe während dieser ganzen Zeit halt auch schon immer nebenbei irgendwelche Kleinigkeiten selbstständig gemacht. Tatsächlich auch eher in einem technischeren Umfeld. Aber so habe ich 2001 mich schon das erste Mal selbstständig gemacht. Und das eigentlich auch während meiner Tätigkeit immer nebenbei gehabt. Das war mit einem Freund ein kleines Projekt nebenbei. Aber es war vor allem, weil mich das halt auch immer irgendwie gereizt hat, in diese Selbstständigkeit zu gehen. Nur ich habe irgendwie nie den Mut besessen, um dann mal zu sagen, so, jetzt ziehe ich es mal richtig durch. Also es war irgendwie immer ein nettes Zubrot und es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber so das sichere Geld, um die Miete zu bezahlen und so weiter, das kam halt immer aus meinem eigentlichen Job. So, aber irgendwann im Leben, dann stellt man sich halt die Frage und sagt so, will ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens machen? Und ich habe es wirklich sehr gut gehabt in dem Unternehmen. Es gab auch überhaupt keinen Grund, da irgendwie wegzugehen. Nur, ich will jetzt nicht von Midlife-Crisis sprechen, aber irgendwann sagt man halt, war es das jetzt oder kommt da noch mehr? Und so, in dem Zuge habe ich mich halt auch mit dem Thema beschäftigt, wie könnte es denn weiter aussehen? Wie könnte meine Zukunft weiter aussehen? Und da ich für mich herausgefunden habe, dass es tatsächlich ein sehr harter Schritt ist, wenn man aus einer Festanstellung kommt, die auch gut von leben kann, wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, um irgendwas von null aufzubauen, dann braucht man nicht viele Statistiken zu lesen, um zu sehen, dass es auch eine extrem gute Chance gibt, dass genau das, was man sich überlegt hat, vielleicht auch nicht auf Dauer wirklich gut funktioniert. Und so kam halt die Idee auf, über so einen Unternehmenskaufprozess zu gehen und mal zu gucken, was gibt es da dann für Unternehmen. Und da guckt man sich halt unterschiedliche Themen an. Und da sind wir halt auch über Ito gestolpert. Und ja, Ito stand natürlich nicht als Ito zum Verkauf, aber als Garnhersteller, hochwertige Handstrickgarne. So, und dann sind wir halt in diesen Prozess eingestiegen und irgendwie wurde diese Welt halt immer interessanter. Diese Marke Ito wurde halt, ich glaube, da sprechen wir nachher noch mal ein bisschen drüber. Aber was Ito so ausmacht, fand ich halt ultra, ultra spannend. Und das war halt für mich sofort klar, das ist halt nicht nur irgendwie ein Garnhersteller, der bei irgendeinem, ich sag mal, großen Garnsupermarkt sich irgendwas aus dem Regal pflückt und sagt, das ist jetzt mein Portfolio, klatscht seinen Namen drauf und das ist es, sondern das ist halt was, da steckt ganz viel Kultur, Tradition und Passion unserer Vorbesitzerin halt dahinter. Und ja, da ist irgendwie so der Funke übergesprungen und ja, und dann geht das irgendwie von einem zum nächsten und eins, zwei, drei hat man dann halt so eine Garnmarke gekauft. Und ja, und deswegen bin ich da heute auch der Geschäftsführer von Ito.
Wie haben da andere reagiert, als du das gesagt hast?
Naja, am Ende reagieren eigentlich alle, genauso wie deine Frage ja schon war, so, hey, du hast Wirtschaftsinformatik studiert. Machst du hier in unserer Branche?
Nein,
Ja, das.
nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich finde das super, ne? Aber Wege verlaufen ja oft nicht gerade, deswegen interessiert mich das, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, da kommen ganz unterschiedliche Aspekte zusammen. Also, zum einen muss man sagen, also rein technisch betrachtet, ist Ito tatsächlich halt ein international agierendes Unternehmen, was importiert, was exportiert, was ein Portfolio aufbaut, wo IT eine extrem große Rolle spielt. Mein alter Arbeitgeber, da stand das Thema, ich war da die auch gar nicht so als Techniker eingestellt, aber wir stehen jetzt mal so als von der IT-Seite da. Mein alter Arbeitgeber hat halt sehr viel auf Automatisierung gesetzt und das tun wir halt auch bei Ito. Wir haben halt auch viele Dinge im Hintergrund, die man halt gar nicht sieht. Und bei uns gilt halt auch Ito jetzt die Maßgabe, jede Aufgabe, die man ein zweites Mal machen muss, die muss halt automatisiert werden. Vielleicht nicht direkt am Anfang, eins nach dem anderen, aber es muss automatisiert werden. Und so spielt Automatisierung auch beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Maschenfeilen, sind wir da auch schon über verschiedene Punkte gegangen, spielt das einfach eine große Rolle. Und so haben wir halt eine Reihe von Themen, die sind gar nicht so zurückbezogen, die wären halt auch nicht anders, wenn man sie mit anderen Unternehmen hat. Aber ich habe halt neben dem, was ich beruflich gemacht habe, habe ich halt auch ein Faible für Handarbeit. Aber Handarbeit anders als das, was die Zuhörer des Podcasts hier heute wahrscheinlich erwarten. Und zwar bei mir ist es halt eher das Holzwerk. Und ich habe ich Holzwerke sehr gern. Zugegebenermaßen, seitdem ich vor 2 Jahren Ito mitgekauft habe, kommt es sehr zu kurz. Aber ich sehe da halt ganz viele Parallelen und die habe ich halt auch schon von Anfang an gesehen. Nämlich, wenn ich Holzwerken gemacht habe, ich habe halt immer sehr hochwertige Materialien verarbeitet. Ich habe auch mir super Werkzeug gekauft, was vielleicht normalerweise nur Profis benutzen. Aber ich war halt der Meinung, also wenn das irgendwie schief geht, dann soll es halt bitte an mir liegen und nicht daran, dass ich an Material und Werkzeug gespart habe. Und ich kenne halt dieses Gefühl, was es bedeutet, wenn du im Sägewerk dein Holz kaufst, wenn du das selber abrichtest, verarbeitest und dann dir eine Kommode, ein Sideboard oder was auch immer daraus baust. Und wie du dich halt jeden Tag darüber freuen kannst, dass das, was du mit deinen eigenen Händen geschaffen hast, dass das tatsächlich jetzt irgendwie was Cooles ist, was es halt auch nicht so im Laden gibt, was total außergewöhnlich ist. Und das sind, glaube ich, ganz viele Parallelen, die halt Menschen antreiben, mit Handstrick zu arbeiten, weil unter uns kein Mensch strickt. weil es die günstigere Variante ist, einen Strickpulli zu bekommen. Also das ist ja nicht die
Nein.
Motivation. So, und genauso ist es das natürlich. Ich weiß auch, dass ich bei Ikea natürlich günstiger die Kommode bekomme, als wenn ich ins Sägewerk gehe und mir teures Werkzeug kaufe. Aber es macht halt Spaß, man steigt in diese Welt ein, man überlegt sich was. Genau. Und deswegen, also ich habe auch schon angefangen, ein bisschen zu stricken, aber tatsächlich ist Zeit bei uns ein relativ knappes Gut, wenn man so eine Firma übernimmt, weil wir halt auch viel verändert haben und es natürlich auch einfach ein anspruchsvoller Job ist. Aber ich glaube, dass diese Parallele, die habe ich halt sehr schnell erkannt. Und deswegen ist das so, hey, was macht der ITler in unserer Strickwelt? Das ist halt von einer ganz anderen Sicht zu sehen. Und es ist halt eher der, der Handarbeit versteht und Verständnis für dieses, für diese Art schaffen.
Ja, nee, und am Ende des Tages, ne, man, also ob man jetzt zimmert oder strickt oder zeichnet oder was auch immer oder auch im Garten werkelt, ne, man macht was mit den Händen, man sieht ein Ergebnis, ist dieser Prozess, also sicherlich kennst du das auch, wenn du dann in deiner Werkstatt stehst und ein Regal oder eine Kommode, es hat ja auch was Meditatives, ne, also von daher interessante Parallele, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber richtig spannend. Wie war es denn für dich, als du dann Ito übernommen hast? War das ja sicherlich auch, also weil es eine völlig neue Welt war für dich, war ja sicherlich auch so ein Lernprozess da. Jetzt bist du 2 Jahre dabei. Was würdest du denn sagen, hat sich so bei dir geändert, wenn du jetzt auf das Thema Handarbeiten und Stricken guckst?
Also mein Lernprozess ist natürlich, also zum einen war das natürlich ganz viel in diese unternehmerische Richtung. Ich komme halt aus großen Strukturen, wo normalerweise, ich sag mal, sehr viel PowerPoint erstmal erstellt wird, bis man zu Entscheidungen kommt. Und das ist jetzt plötzlich anders. Wir stimmen uns im Team ab und stellen Themen vor und sind halt sehr ergebnisorientiert. Und ja, das ist halt was ich gelernt habe, dass es halt einfach unglaublich viel Spaß macht, die Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen und die aber auch einfach schnell und sachlich zu treffen und nicht, dass man in irgendwelchen Runden, wo 10 Leute sitzen und alle haben irgendwelche unterschiedlichen Hüte für irgendwelche Bedenken auf dem Kopf und sagen dir dann, was da alles wieder in die Hose gehen kann. So sind wir halt eher so, dass wir versuchen, schnelle Entscheidungen herbeizuführen und wir treffen auch Entscheidungen, die halt uns manchmal auch nicht so gut sind, aber wir müssen dann einfach mit den Konsequenzen leben. Wir haben für uns vorher bewertet, was kann da passieren. So, für uns ist beispielsweise diese ganze Welt, was da jetzt gerade international mit dem neuen Präsidenten in den USA passiert, das tangiert uns brutal. Der Dollar ist im freien Fall. Wir haben eine Dollarpreisliste eingeführt und so. Also es sind alles Sachen, wo wir sagen, okay, war im Nachhinein nicht so gut, aber wir leben jetzt einfach damit und treffen halt neue Entscheidungen und genau, und das macht unsere Welt halt so so schön, weil es ist, unser Laden ist halt unglaublich effizient aufgestellt. Kriegt von schnellen Entscheidungen kleines Team. Genau, und deine Frage ging aber auch Richtung, was ich aus meiner Sicht geändert hat, auch mit meinem Blick auf Garne, oder?
Genau, also wie du einfach, ne, weil du ja dann doch für dich da eine neue Welt erschlossen hast, also natürlich einmal das Wirtschaftliche, das war dir ja auch bekannt, ne, aus Unternehmen und so, aber eben das Portfolio von Ito war ja eine neue Welt für dich und wie sich da dein Blick vielleicht in den, du warst jetzt auch 2-mal auf der H&H zum Beispiel, auf der Branchenmesse, wie sich da dein Blick verändert hat auf diese ganze Handarbeitsstrickthematik.
Das ist Wahnsinn, also wie sich der Blick auch verändert hat. Zugegebenermaßen habe ich mich vorher auch so intensiv auch gar nicht mit den verschiedenen Materialien so auseinandergesetzt. Und bei Ito kommt ja noch die zweite Dimension dazu, dass wir ja eigentlich unseren Kern in den sehr feinen Garnen haben. Und wir leben ja einfach vor diesem Kombinieren. Und das ist so, das ist halt einfach unglaublich. Ich habe hier jetzt auch gerade wieder so ein paar Maschenproben, die halt bei uns immer irgendwie auf dem Schreibtisch liegen, weil sie halt irgendwie immer ständiges Thema sind, habe ich hier gerade auf dem Tisch. Und was man halt durch dieses Kombinieren der Garne alles aufbauen kann und dass wir im Grunde genommen wie so eine Art Werkzeugkasten haben, mit dem man eigentlich, also eigentlich ist unser Portfolio schon annähernd komplett, weil man zu also sehr vielen hochwertigen Ergebnissen halt mit unserem Portfolio heute schon kommen kann. Und dass man halt so unterschiedliche Texturen durch diese verschiedenen Kombinationen aufbauen kann, das ist halt wirklich krass, ne? Also, und deswegen, du hast ja gesagt, wir waren auf der H&H und dann kommen die Kunden zu uns und sagen, was habt ihr denn Neues? Und natürlich gibt's immer wieder Kleinigkeiten neu und wir haben auch ein bisschen an unserem Farbportfolio wieder gearbeitet. Aber wir haben gar nicht so diesen Anspruch, jetzt 5 neue Linien rauszubringen, 5 andere wieder rauszuwerfen, sondern wir sehen unser Portfolio tatsächlich verhältnismäßig stabil. Und bei uns ist es aus unserer Sicht eine viel größere Aufgabe, den Menschen halt nahezubringen, welche Kombinationen eigentlich noch wieder total interessant sind und für den jeweiligen Anwendungsfall halt auch gut geeignet sind. Und da ist halt, also wenn jemand, ich sag mal, 3 Projekte mit Ito gemacht hat, dann ist das natürlich schon nicht wenig, aber eigentlich ist es gerade mal so Spitze des Eisbergs und da kommt noch so viel mehr, wenn man da einmal in diese Welt einsteigt. Das ist halt das, damit habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet, als wir damit gestartet haben.
Das macht Ito aus. Ich glaube, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen was zu Ito erzählen, weil du ja jetzt schon so ein bisschen von euren Garnen das Thema so zumindest angeschnitten hast, weil ihr habt ja wirklich auch sehr spezielle Zusammensetzungen. Ne? Also ich meine, es gibt ein Baumwollgarn oder eine Kaschmir-Merino-Kombi, aber ihr habt auch sowas wie Papier, Edelstahl, so, also wirklich ja Materialien, die man jetzt nicht unbedingt im Handstrickgarn vermutet. Und genau, und die Kombi, dann, also die kann man auch wunderbar untereinander kombinieren und je nachdem, wie man die Garne kombiniert, entsteht immer was ganz anderes. Das weißt du selber mit deinen Maschenproben auf dem Tisch oder auch hier Sandra, die ja bei uns die Maschenproben hegt und pflegt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was ja eure Garne denn so ausmacht, denn euer Claim ist ja auch feine Garne aus Japan, also diese japanische Stricktradition und ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen was zu erzählen oder du vielmehr.
Ja, genau. Also bei uns ist es halt erstmal so, es wird alles, was wir verkaufen, also alle Garne, die wir verkaufen, Bücher bei denen ist ein bisschen anders, aber alle Garne, die wir verkaufen, es kommt alles aus Japan. Es ist eben so, dass, also ich meine, Die Rohstoffe kommen natürlich aus der ganzen Welt, weil Japan ist jetzt beispielsweise kein Land, in dem man jetzt Merino-Wolle in großen Mengen oder viele Schafe, Merino-Schafe, um an die Wolle zu kommen. Also wird das halt alles vom Weltmarkt natürlich eingekauft. Unser Mohair kommt zum Beispiel aus Südafrika oder China ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Lieferant für das Thema Seide. Also es kommt alles von überall vom Weltmarkt. Aber die Besonderheit ist, dass wir halt mit kleinen Partnern in Japan zusammenarbeiten, die halt da also aus diesen Rohmaterialien halt die Garne herstellen. Und die haben halt sehr viel von der alten japanischen Textiltradition noch im Kern ihrer Produktion drin. Und daraus werden dann halt diese besonderen Garne hergestellt, die man an auch nicht bei vielen anderen Herstellern so in dieser Form findet. Und wer einmal mit Japanern zusammengearbeitet hat, der versteht halt auch, warum diese Garne so besonders hochwertig sind, warum sie so besonders fein sind. So wenn wir, ich erinnere zum Beispiel eine Situation, da waren wir beim Lieferanten und das Erste, was man halt macht, wenn man in die Spinnerei reingeht, und die ist bei dem schon etwas größer, ist halt, alle ziehen ihre Schuhe aus, alle haben ihre Pantoffeln an und gehen dadurch ein, am Ende ja, ein Produktionsunternehmen. Aber da sieht man halt, wie akkurat da gearbeitet wird mit sehr vielen, auch sehr alten, traditionellen Maschinen, die gehegt und gepflegt werden. Die sind teilweise 70, 80 Jahre alt. Man versucht die halt auch immer weiter zu benutzen, um halt diese Tradition auch zu bewahren. Und ja, und die Menschen sind einfach so akkurat im Arbeiten, dass dass dieses Ergebnis, was da rauskommt, auch sehr gleichbleibend ist und eben zu genau dieser hohen Qualität führt. Und es ist halt kein, also kein großindustrieller Prozess, wo man jetzt die neuesten Roboter einsetzt, sondern an dieser Stelle gilt es halt, diese Tradition halt zu bewahren. Das beeindruckt mich halt auch immer wieder. Und ja, das sehen wir halt auch, wenn wir da bei unseren Lieferanten sind und mit denen im Gespräch sind. Die sind alle immer sehr nah dran. Das ist kein Management-Gerede, sondern da sind wir immer wieder an den Maschinen, gucken uns an, wie das gearbeitet wird.
Hattest du schon vorher irgendwie ein Faible für Japan? Also war das schon vorher irgendwie ein Land, wo du irgendwie einen emotionalen Bezug zu hattest? Oder kam das dann jetzt eben erst durch die neue Tätigkeit?
Tatsächlich erst durch die neue Tätigkeit. Ich bin auch vorher nie in Japan gewesen. Genau, habe das jetzt alles erst kennengelernt. Und wir kommen da halt, wenn wir rüberfahren, wir kommen da halt sehr tief rein. Wir haben ja auch Partner, die uns halt auch in der Kommunikation begleiten. Wir haben ja auch ganz viele Lieferanten, die ja auch beispielsweise nur Japanisch sprechen, gar kein Englisch oder Deutsch schon gar nicht. Und da wurden wir halt sehr schnell, wir sind ja auch mit unserer Vorbesitzerin, mit der Tanja, auch drüben gewesen, haben uns das alles zusammen angeguckt und wurden da eingeführt. Und ja, und wenn man das dann einmal so erlebt hat, also das ist auch, wenn ich mit anderen Menschen über Japan spreche, jeder ist eigentlich sofort gecatcht von diesem Land, weil es das Land auch ein bisschen anders ist als andere Länder, weil es ist am Ende eine Insel und genauso ist dieses Land auch. Es ist nicht so durchmischt und wild wie in Deutschland und es ist sehr viel stringenter, wie die Menschen leben. Und das ist beeindruckend.
Okay. Ja, mein Mann möchte total gerne mal hin. Und vielleicht muss ich das dann mal mit Strickaugen sehen sozusagen und dann ja, nochmal neu auf dieses Urlaubsziel sozusagen gucken. Du hast jetzt immer schon mal von wir gesprochen und hast auch Tanja schon erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu eurem Team sagen.
Ja, wir sind halt ein sehr kleines Team und genau, wir haben halt einerseits die Aufgabe, dass wir bringen das ja hier in die Handelseinheiten in Deutschland und machen den Versand. Der Versand erfolgt komplett aus Deutschland. Und wir haben hier ein kleines Team, was sich halt auch um das Thema Kommunikation mit unseren Kunden kümmert, wo es halt um den Bereich außerhalb der USA und Kanada geht. Und wir haben halt zusätzlich eine Kollegin noch in den USA sitzen, die halt auch lange aus dieser ganzen Strickwelt und der hat vorher bei einem Unternehmen gearbeitet, was ähnlich orientiert war wie Ito. Diese kümmert sich bei uns um den amerikanischen und kanadischen Markt gemeinsam mit zusätzlichen Handelsvertretern. Also so kleines Team, bisschen Versand. USA ist für uns tatsächlich ein großes Thema. Amerikaner sind noch ein bisschen, was die Skills angeht, ein bisschen anders aufgestellt als wir Europäer beim Thema Stricken. Sie tun sich noch schwerer, so auch mit diesen feinen Garnen zu arbeiten. Aber wir sehen trotzdem, dass auch ein Bedarf da ist.
Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass feine Garne da noch nicht so die Rolle spielen, sage ich mal, wie jetzt vielleicht bei uns. Das war mir, also ich finde dir schon, dass die Stricktradition oder die Strickvorlieben in Nordamerika andere sind als jetzt zum Beispiel in Europa oder gerade Nordeuropa, ne, die Skandinavier und so. Aber ich hatte das noch nicht mit den feinen Garnen. Aber stimmt, wenn ich jetzt so überlege, was auch so für Designs irgendwie aus den USA zum Beispiel kommen, ja, das stimmt, das sind nochmal andere.
Genau, die sind auch teilweise von den Techniken auch noch anders davor. Also dieses Stricken in einem Stück von oben runter, das ist zum Beispiel gar nicht so bei denen immer die Regel. Die lernen das natürlich, die gucken auch ganz viel nach Europa. Aber wir benähen halt auch noch die Strickstücke, wo es fast nicht mehr passiert. Und ja, man muss halt einfach sagen, bei uns steckt es, glaube ich, im Kern tiefer drin, also auch über die Tradition, auch dass es teilweise in den Schulen gelehrt wird. Aber die haben trotzdem den Bedarf, die wollen halt auch in dieser Welt besser werden. Und genau. Und was man auch halt immer nicht vergessen darf, ich meine, USA ist halt immer so USA für uns, aber Deutschland, wir würden ja nie einfach nur so Europa sagen, sondern wir würden halt immer unterscheiden, was passiert in
Absolut, total,
Spanien, was passiert in
natürlich, natürlich.
Skandinavien, was passiert in
Ja.
Deutschland. Und wo zum Beispiel in Skandinavien, das zum Beispiel mit unseren Garnen, wir sind ja doch eher so ausgerichtet für die beheizten Räume, wo man unsere Strickstücke trägt. Also gar nicht so jetzt die dicken Norweger-Pullis, das ist ja nicht so die typische Ito-Welt.
Absolut, ja.
Deswegen ist zum Beispiel in Skandinavien ja Ito auch nicht ganz so stark wie jetzt beispielsweise in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Und genau das Gleiche sehen wir natürlich in den USA. Also wenn wir Kunden in Florida haben, die interessieren sich natürlich für ganz andere Garne, weil es einfach unglaublich warm ist da,
Klar, ja.
als wenn wir mit Menschen aus dem Norden oder aus Kanada sprechen. Also auch das müssen wir halt natürlich auch, also das sehen wir halt auch in der Beratung der Kunden dort.
Die Garne von Ito. Hast du denn selbst einen Garnfavoriten bei euch?
Das ist tatsächlich eine schwere Frage. Also bei uns wäre es immer eine Kombination. Also weil das Garn an sich, also ich meine, dass das Sensa, jeder, der damit mal gestrickt hat, weiß, dass es wahrscheinlich eines der besten ist, die man so finden kann. Aber gerade dieses Kombinieren, und da hängt es natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was man gerade vorhat, das ist halt ja, bei uns essentiell. Und wenn wir mal zum Beispiel auf Kino und Sensei gucken, Kino ist ja eine 100% Burettseide, und Sensei ja unsere Seide Mohair. Und wenn man die beiden miteinander verstrickt, also das ist halt, also ich würde mal sagen, das ist so der Ito-Standard. Es ist halt mega, was da rauskommt. Und diese Brettseite bringt halt die gewisse Stabilität in das Strickstück, sodass man das halt auch für Oberteile oder Pullis oder so super benutzen kann. Das ist halt, aber ebenso auch für Tücher. Das ist toll. Wenn man die Sensei mit der Urukami beispielsweise verstrickt, das ist zum Beispiel ein Garn, wo ich sagen würde, wir haben das jetzt auf der H&H auch mal ein schönes Design von Melanie Berg gezeigt, was in Urukami und Sensei gestrickt ist. Das Origami ist halt eine Kombination, das ist ein Papierkern mit einer Wolle drumherum. Und das muss man sich halt mal angucken, weil es ist halt eher, sieht erstmal aus wie so ein Schlauch. Man sieht es schon auch auf der Krone,
Ja,
dass
ja,
es so
ja.
sehr, sehr fest in sich erstmal wirkt. Und wenn man zum Beispiel dieses Origami mit Sensei verstrickt, das ist halt, das ist ein Gefühl, was man so nicht kennt. Das ist eine ganz neue Haptik. Das ist zum Beispiel toll, aber um einfach mal auch ein schönes Beispiel ohne Sensei zu nennen, weil Sensei, weil es so toll ist, macht halt auch so viele Sachen einfach unglaublich stark. Also wenn ich hier auf meine Maschenprobe gucke, ich habe hier zum Beispiel einen Stapel, das sind alles nur Kombinationen mit Sensei. Also wem das zum Beispiel ein bisschen zu robust ist, wenn man die Kino mit der Sensei gibt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, in die super edel Variante zu gehen. Das ist die Shio. Shio ist eine ganz feine Merino-Wolle, 40 Gramm auf 440 Meter. Was übrigens auch die gleiche Lauflänge ist wie unser Sensei. Genau, und dann kommt da halt so was super Feines bei raus, was gerade wer halt so ein sehr feines Oberteil stricken möchte, kann das benutzen. Aber um jetzt, wie gesagt, auf mal ganz was anderes zu kommen, wir haben ja auch zum Beispiel die Asa und Zuasa. Das ist allein Baumwolle und Seide. Halt bisschen kräftiger durch das Leinen, aber halt auch einen schönen Glanz, also einen super Glanz durch die Seide, die da drin ist. Und wenn man zum Beispiel die Zuasa mit der Kinu kombiniert, da hat zum Beispiel die Britt Marie Bremer ein schönes Design rausgebracht oder halt auch die Chris Berlin. Das ist halt für den Sommer super schön, weil es ist leicht, man kann das toll tragen, es ist nicht so super warm und es fühlt sich einfach großartig an. Und
Ich habe
ja.
gerade nebenbei überlegt, was meine erste Ito-Strickerfahrung war. Und es war tatsächlich Shio und Urogami, nämlich für
Ja.
das Summer Top von Anke Strick, was ich dann abgeben musste an meine Mutter. Also
Ach
sehr, ger
so,
sehr
okay.
gerne natürlich, ne? Aber ich habe es gerne verschenkt, aber ich glaube, das muss ich nochmal machen. Also, und Origami, also das ist auch so Garne, das Stricken ist das eine, und wenn du sie dann gewaschen und gespannt hast, ne, verändert sich ja die Haptik nochmal. Also es ist total spannend. Und das war das erste Mal auch, dass ich von so Konen gestrickt habe, was auch was ganz Neues war. Und ja, euch auch ausmacht, dann gut, die Sensei ist, ja, also wer aus unserer Strickrunde noch keinen Osaka gestrickt hat, ich weiß es nicht. Aber doch stricken immer wieder jemand ein, und wir liebäugeln auch alle mit dem zweiten oder dritten. Also den kennst du ja sicherlich auch, ne? Das ist ja,
Ja.
ja, das Ito-Design für Sensei. Und auch eine sehr, sehr schöne Kombi, finde ich, ist Rakuda und Sensei zusammen. Also da habe ich auch mal ein Tuch draus gemacht, und wir haben jetzt auch von der, ich glaube, das war auch auf der H&H, hing es auch als Beispielmodell von der Ekionit, das neue Design. Lyra Blouse, glaube ich. Verlinke ich auch alles. Also, und Rakuda ist aus Kamel, so, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also auch eine nicht so gängige Faser, sage ich mal, im
Genau, Kamel
Handstrickbereich.
mit Merino-Wolle, ne?
Genau,
Ja.
also ja, also genau, wer Lust hat, so verschiedene Materialien und Faserarten zu kombinieren, der ist da bei euch auf jeden Fall richtig, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und du hast eben auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, jetzt auch bei der Urogami. Unsere Garne leben halt auch davon, dass sie halt dann auch gewaschen werden und getragen. Und wenn man vielleicht am Anfang erstmal eine Maschenprobe erstellt, und wir haben übrigens als kleine Side Note neuerdings bei uns auf der Webseite zu allen Garnen halt auch die Maschenproben in den Kombinationen aufgelistet.
Oh,
Das
cool,
heißt,
ja.
ja, also wer dann zum Beispiel sehen möchte, okay, auf was für eine Maschenprobe komme ich denn eigentlich, wenn ich eine Sensa mit Kino oder Origami oder eine Shio mit Origami und so weiter verstricke, das kann man halt alles auf unserer Webseite sich angucken. Und genau, und deswegen ist halt immer die Empfehlung, Maschenprobe machen und ganz, ganz wichtig, waschen und blocken, dass man dann überhaupt erstmal sieht, wie sieht es überhaupt nach dem ersten Waschen aus, wie fühlt sich das an, wie ist das Ergebnis und wie komme ich auch mit meiner Maschenprobe hin, weil natürlich auch die Angaben, die wir zur Maschenprobe geben, sind halt immer die wir erstrickt haben, aber jeder strickt halt am Ende dann auch ein bisschen anders. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also Maschenproben ist ganz normal, dass die voneinander abweichen. Du hast eben gesagt, boah, ich mache Sandra die ganzen Maschenproben. Gib einen guten Grund dafür, weil sonst kommt ja auch ein bisschen Wildwuchs rein. Und genau, und wenn man das dann für sich festgestellt hat, dann kann man halt auch mit Hilfe dieser Angaben, die wir auf der Webseite haben, halt super halt auch andere Designs in die Ito-Welt halt überführen.
Also wenn du das so sagst, ne, also ich höre förmlich, wie das Herz meiner Kolleginnen aufgeht, ne? Also Maschenprobe machen, hinterher waschen und spannen und so, ne? Weil das ist genau, also zum einen ist die Maschenprobe natürlich super, um einfach auszuprobieren, ne? Also zum Beispiel Chris, meine eine Kollegin, die hat, ich glaube, der August und der April sind ihre Maschenprobenmonate, wo sie gerne für die nächste Saison quasi einfach mal für sich testet, worauf habe ich Lust, was könnte ich kombinieren, wie fühlt sich das an, passt das zu mir? Und genau, also zum Ausprobieren, aber natürlich auch, um einfach für das eigene Projekt die richtige Nadelstärke zu ermitteln. Weil das weißt du ja auch, nichts ist ärgerlicher, wenn man was strickt und dann passt es nicht.
Nee, deswegen ist das auch, also wir haben sehr viele Maschenproben gemacht und das sind natürlich auch die Maschenproben, die wir halt dir ins Bild halten. Du kannst es jetzt mal sehen. Wir haben die halt alle so schön gemacht, dass man sie halt auch auf der Messe schön zeigen kann.
Ja.
Und die sind halt für uns auch die Basis für die Maschenprobenangaben, die wir dann halt auch auf der Webseite veröffentlichen. Und das sehen wir halt auch, wenn wir Interessenten haben. Wir hatten zum Beispiel auch eine gute H&H, es war viel los bei uns. Und die Kunden, wenn die dann erstmal sehen, okay, hier habe ich jetzt einen ganzen Stapel von, ich sage jetzt einfach mal 60, 70 Maschenproben und man kann das alles unterschiedlich fühlen, dann merkt man halt, also am Anfang stehen die vor unserer Konenwand, wir haben es dann alles schön präsentiert und dann ist es so, oh, das gibt's ein bisschen, das ist okay. Aber wenn man auf einmal in dieser Maschenprobenwelt ist, dann stellt man auf einmal fest, so, okay, jetzt wird's richtig interessant, weil jetzt kann ich halt sehen,
Naja.
Was finde ich eigentlich toll, ne? Also der eine mag das zum Beispiel vielleicht auch mit ein bisschen mehr Griff, wie zum Beispiel eine Chimo, so eine Wolle- und Seidenkombination, zum Beispiel auch mit der Sensei, diesem Jahr halt gerade auch ein super beliebtes, super beliebte Kombination. Und der nächste sagt aber, nee, ich will eigentlich gar nicht Seide Mohair, das möchte gerade mal was anderes. Und ja, und dann, es ist doch anders, das zu fühlen, wenn es verstrickt ist, als wenn man es halt einfach nur das Produkt auf der Krone oder auf dem Knäuel hat.
Absolut, ja. Die Branchenmesse. Jetzt hast du schon die H&H erwähnt. Wir hatten sie auch vorhin schon mal als Thema kurz. Das war jetzt deine zweite H&H. Und ich war auch tatsächlich erst zum zweiten Mal da. Und ich finde es wahnsinnig, ne? Also wenn man da an diese Messehalle kommt, mit den verschiedenen Ebenen, super viele Stände, super viele Leute. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade ihr Händler nach 3 Tagen dann vermutlich heiser und komplett erschöpft seid. Genau, wie ist denn so eine H&H für dich?
Also bei uns ist halt auch, also ich weiß nicht, wie viel bei anderen los war, aber bei uns war auf jeden Fall sehr viel los. So dass wir uns, wir sind ja morgens immer schön fleißig frühstücken gegangen, dass wir schon mal eine gute Basis haben. Und meistens war das dann so 17 Uhr, 17:15 Uhr bis 18 Uhr geht die Messe. Haben uns dann alle so am Stand angeguckt, wir waren zu viert da. Und dann so, irgendwie ja schon über den Tag was gegessen? Nee. So. Also es ist, man steht die ganze Zeit unter Strom, man ist die ganze Zeit in den Gesprächen, man hat natürlich auch viel zu erzählen und man hat viel zuzuhören. Aber was eigentlich das Besondere an dieser H&H ist, ist diese Branche, diese Strickbranche, die ist halt so schön, weil hier kommen halt nicht Menschen an, die irgendwie das größte Problem auf Erden jetzt gerade lösen müssen, sondern sie interessieren sich für tolle Materialien, für gute Herkunft, für schöne Projekte, die sie damit lösen können oder die sie mit ihren Kunden dann halt lösen wollen. Das sind ja in der Regel Händler, die bei uns kommen. Und die haben halt einfach eine super positive Grundstimmung. Man freut sich, wenn man sich sieht. Also ich weiß nicht, wenn ihr vom Maschenverein, glaub, du warst letztes Jahr nicht bei uns am Stand. Weiß ich
Ich
nicht
glaube
genau.
nicht, nee.
Nee, ich glaube nicht. Aber so andere, mit Sandra habe ich ja zum Beispiel sehr viel mehr zu tun oder Marisa. Und dann freut man sich, wenn man sich sieht und man nimmt sich auch mal in den Arm und so. Und das ist ja nun wirklich eine Welt, in der man sich halt super gut zu Hause fühlen kann. Und das unterscheidet unsere Branche, glaube ich, schon von vielen anderen. Ich komme halt aus einer Branche, da war der Dienstleister derjenige, der eigentlich jedes Mal geknüppelt wurde und jeder hatte Angst davor, zum Kunden zu gehen. Und jetzt ist das so. Die freuen sich, die suchen das Gespräch mit einem, klar, es läuft auch mal irgendwie, man macht auch Fehler, das passiert halt einfach, aber dann spricht man einfach darüber, wie man es hinkriegt und in der Regel sind auch alle verständnisvoll. Also es ist, also ich muss sagen, ich würde diese Branche nicht so gerne wieder verlassen, solange die Stimmung da so ist, wie sie jetzt ist, weil die Menschen machen das halt einfach mit Leidenschaft. Ne? Das ist, keiner geht in dieses Strickbusiness, weil er sagt, damit kann er das nächste Einhorn aufbauen, sondern viele machen das einfach aus Überzeugung, weil ihnen die Produkte so gut gefallen und die Verarbeitung Spaß macht.
Ist bei euch Nachhaltigkeit ein Thema gewesen am Stand? Also ist das, weil die Frage kommt bei uns zum Beispiel oft von Kundinnen und wir haben es ja auch auf der Seite immer für die einzelnen Garne, weil das schon viele umtreibt, eben wie ist die Herstellung, wie ist die Zusammenarbeit mit den lokalen Farmern oder Spinnereien oder sowas. Kommt das bei euch auch immer als Frage?
Ja, also die Frage kommt immer mal wieder. Ich glaube, dass viele, die sich halt auch mit dem Thema Japan auseinandergesetzt haben, schnell verstehen, dass das bei uns einfach selbstverständlich ist. Wir haben uns aber allerdings natürlich auch vieles vor Ort angeguckt. Wir haben auch gesehen, wie halt auch in den Färbereien gearbeitet wird. Das ist ja durchaus auch ein Prozess, wo man ja auch aufpassen muss, dass man halt auch gut mit der Umwelt umgeht. Das haben wir uns alles vor Ort angeguckt. Wir sind tatsächlich auch auf der Farm oder auf einer der Farmen gewesen, wo unser Mohair herkommt. Haben uns da davon vor Ort überzeugt. Und davon haben wir auch Bilder und davon können wir erzählen, auch dass wir es vor Ort gesehen haben. Das interessiert schon einige Kunden, aber ja, es ist vor allem so, dass sie halt auch ihren Kunden, die dann zu denen ins Geschäft kommen, halt auch diese Geschichte von dieser japanischen Tradition weitergeben wollen. Und ja.
Genau, wer da nochmal nachlesen möchte, kann ja, ihr habt ja auch auf der Seite, erzählt ja auch ein bisschen was eben zu euren Garnen, zu der Herkunft, wie die verarbeitet werden. Und wir haben das ja wiederum auch bei uns, weil wir das ja eben auch transparent machen möchten. Ein Blick in die Zukunft. Wir haben ja schon so ein bisschen über Handarbeiten gesprochen und über die H&H und wie viele doch da dabei sind. Die Initiative Handarbeit stellt ja auch immer zur H&H die aktuellen Branchenzahlen vor. Und jetzt gab es natürlich während Corona einen totalen Boom, was Handarbeiten anging, weil halt notgedrungen viele Leute zu Hause waren. Also ich habe dann noch mal nachgelesen, es wurden wahnsinnig viele Nähmaschinen verkauft in dieser Zeit. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, weil wenn man eine Nähmaschine hat, dann hat man sie ja im besten Fall erstmal auch eine ganze Weile. Aber Stricken erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und hat solide Zahlen. Ich kann das auch gerne alles verlinken. Was glaubst du denn, warum das nach wie vor so gut funktioniert und die Leute da dabei bleiben, auch wenn sie jetzt nicht mehr so viel zu Hause sind, weil sich ja die Situation wieder verändert hat?
Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die fürs Stricken sprechen. Und ich glaube auch fest daran, dass das Thema Stricken halt weiterhin auch interessant bleibt. Weil, also zum einen ist die Hürde reinzukommen relativ gering. Also ein eigenes Strickprojekt zu machen, ist halt, wenn wir jetzt mal wieder die Analogie zum Holzwerken suchen. Also Holzwerken funktioniert am Ende eigentlich nur, wenn du eine Werkstatt hast. Und es funktioniert eigentlich nur, wenn du so das erste Set von Werkzeugen gekauft hast, wofür man, wenn man günstig dabei ist, ein paar hundert Euro dabei. Und das ist natürlich beim Stricken anders. Da kann ich halt auch meine ersten Socken stricken und kaufe mir halt für ein paar Euro Garn und Nadeln, was im Verhältnis zu anderen Sachen halt sehr viel weniger ist. Und man kann es dann halt auch einfach überall machen. Mhm. Also, und das ist halt ein Riesenvorteil in meinen Augen beim Stricken, im Gegensatz zum Beispiel auch zum Nähen, da man da ja die Nähmaschine nun mal an einem festen Ort hat, die auch noch laut ist. Also da gibt es ja irgendwie ganz viel Stricken. Wir hören das halt ganz viel, dass die Menschen halt auch abends vom Fernseher stricken, beim Fußball gucken, beim was auch immer. Stricken kann man immer. Also unsere Kollegin aus den USA sagt immer, eine Autofahrt ohne zu stricken ist eine verschwendete Autofahrt. Also
ja, ist wirklich genau. So. Ja.
Und also das ist jetzt erstmal dieses, das ist irgendwie technisch total einfach machbar ist, kann man leicht mit starten. Aber der nächste Punkt ist halt, unsere Welt ist ja doch, spielt auch in unserer Welt ja eine große Rolle, hier Instagram und Co. Es findet viel auf dem Handy statt. Aber wir wissen natürlich alle, dass das für uns auch irgendwie nicht so wahnsinnig gut ist, die ganze Zeit nur auf diesem kleinen Bildschirm rumzugucken und uns von irgendeiner Pseudo-Realität beeindrucken zu lassen, sondern einfach auch mal in unsere eigene Welt absteigen. Und ich glaube, dass dieser meditative Aspekt beim Stricken für viele total wichtig ist. Man kommt runter, man schaltet ab, man beschäftigt sich mit diesem Projekt und man stellt halt fest, also am Ende ist es ein bisschen wie Sport. Ne? Sport, manchmal fällt es einem ja schwer zu starten, aber man stellt halt fest, während es man es macht und hinterher, dass es einem eigentlich viel besser geht, wenn man es getan hat. Und ich glaube, dieser Effekt wird in den nächsten Jahren beim Stricken, ich glaube, es gibt nicht ganz so viele Sachen, die man so einfach, die einen ähnlichen Charakter haben wie das Stricken an sich. Natürlich Häkeln und so, da gibt es natürlich schon ein paar Sachen, die im Prinzip das Gleiche sind, aber deswegen glaube ich ganz fest daran, dass Stricken auch noch länger eine Rolle spielt. Und was ich halt sehe, wir haben ja in Münster hier, ich wohne ja in Münster, den großen Kanal, der halt auch im Sommer, ich sag mal, das Freibad der Studenten ist. Also in Münster geht man halt nicht ins Freibad, sondern in Münster geht man in den Kanal. Und wenn ich da mit dem Fahrrad lang fahre, dann sind das halt auch die Studenten, die zwischenzeitlich da im Sommer ihre Stricknadeln dabei haben und am Stricken sind. Also ich glaube, durch Corona ist das halt auch so ein bisschen aus dieser Nische rausgerutscht und auch dieses, dass es nur für ältere Menschen ist, sondern dass halt viele Jüngere sich auch rantrauen, Spaß dran haben.
Ja.
Ich weiß, geht ja so weit, dass einige, die stricken ja Bikinis und so weiter. Also man kann das natürlich auch aufs nächste
Ja,
Level
da, und
tragen.
da wird, glaube ich, also was das angeht, da wird viel gehäkelt tatsächlich, ne?
Das stimmt.
Was ja auch irgendwie so ein totaler, wie so eine Reise in die Vergangenheit ist, ne? Als so Sachen gehäkelt wurden. Also bei mir, ich habe dann so die 60er, 70er irgendwie im Kopf, aber es ist total wieder im Kommen, Häkelbikinis. Dann also diese Minitücher, die gestrickt werden, ganz viel ist, das machen auch so viele junge Leute einfach, weil es, ja, aber eben durch soziale Netzwerke einfach so seinen Weg in die Welt gefunden hat. Und auch an dieser Stelle nochmal das Plädoyer für den Osaka, der das perfekte Mitnahmeprojekt ist. Also Marisa sagt immer, das ist, der Osaka sind ihre Socken, wo andere, ne, Socken immer so als Mitnahmeprojekt haben. Ist das bei uns eher so der Osaka, weil also wir stricken den ja viel in Runden, aber auch wenn man ihn in Reihen strickt, da muss man nicht nachdenken, da kann man strickt ja jedes Knäuel für sich auf und dann, also sehr ideal, wenn man so ein Projekt braucht für Wartezimmer, lange Autofahrten oder was auch immer. Das eignet sich
Gut.
sehr.
Nee, und das glaube ich, das wird in den nächsten Jahren, also ob das noch weiter zunimmt, das weiß man natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass das relevant bleiben wird. Und was man halt auch nicht vergessen darf, es gibt halt auch tolle Influencer, die da natürlich eine mega Arbeit machen, um das halt auch an die jüngeren Menschen heranzutragen. Ne? Also, ich meine, du hast von diesen, also so der Sufi-Scarf und so, das sind natürlich
Genau, ja.
Projekte. Die mega sind, aber wir haben jetzt beispielsweise, du hast es eben schon erwähnt, wir haben ja mit der EQ-Knit gemeinsam halt oder ein neues Design entwickelt, oder sie hat Design entwickelt mit unserem Garn. Und das sind halt tolle Designer, die modische, schöne Sachen zur Verfügung stellen und bewerben und das ja über die sozialen Netzwerke hoch und runter geht. Und dann sieht man auf einmal auch, okay, so ein Strickpulli, das muss halt nicht nur irgendwie der dicke Norweger sein, sondern hier so diese Lyra-Blouse, die sie halt gemacht hat, halt einfach modisch. Und jeder, der das in Real Life sieht, der sieht halt auch sofort, okay, das ist ganz was anderes als das, was man normal so im Geschäft kaufen kann.
Nee, das finde ich ja immer, das ist ja das Wunderbare am Selbermachen von Kleidung. Ne, du kannst es wirklich nach deinem Geschmack auf deine Garderobe abgestimmt selber machen und bist nicht festgelegt auf irgendwelche festen Größensegmente oder Farben oder sowas. Ne, du kannst ja wirklich, also Geschmäcker sind so vielfältig und wenn man selber strickt oder auch näht oder häkelt, dann stehen einem da eigentlich so viele Türen offen, das ist immer sehr schön. Zum Schluss möchte ich noch von dir wissen, was denn jetzt so in nächster Zeit bei dir, bei Ito noch auf der Agenda steht. Also wenn wir dann gleich fertig
Ja.
sind, was du dann
Wo
machst,
es
wo es
weitergeht.
weitergeht, genau.
Genau, also neben diesen ganzen Themen wie das tägliche Geschäft stehen bei uns in diesem Jahr noch zwei Messen an. Genau, die H&H gibt es ja tatsächlich nicht nur in Köln, die gibt es auch in Chicago. Da sind wir in 2 Wochen.
Krass, okay, cool.
Genau. Ja, ist halt auch, ja, auch eine Handarbeitsmesse. Bisschen anders vom ganzen Charakter als das, was wir aus Köln kennen. Aber ja, da fahren wir noch hin. Und wir sind halt auch in Dänemark, in Weile. Da ist halt auch eine Handarbeitsmesse, die ist zweimal im Jahr, sehr viel kleiner. Die findet im August statt. Da fahren wir dann noch mal hin. Und das ist natürlich für uns immer eine super Chance, halt auch immer direkt in den Dialog mit den Kunden zu kommen. Das Schöne an diesen Messen ist halt auch, da kann man ja auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Während das so in Köln, da ist halt schon viel Druck, viel los, getakteter Terminplan. Das ist halt auf den anderen Messen ein bisschen einfacher und entspannter. Ja, dann haben wir das Thema Portfolio-Weiterentwicklung. Da sind wir noch so an ein, zwei Sachen, da können wir jetzt noch nicht drüber sprechen, aber ich glaube, wir haben noch so ein paar Themen im Gepäck, mit denen wir es halt schaffen wollen, dass Menschen halt auch ein bisschen einfacher noch den Zugang zur Welt der besonderen japanischen Garne bekommen. Da sind wir dran und wir möchten das ganze Thema, da arbeiten wir jetzt auch dran, das ganze Thema Japan, das ist die Besonderheit an Japan, aber was sind zum Beispiel auch tolle japanische Designs? Das wollen wir halt auch noch weiter ausarbeiten, dass ja, dass für Menschen, die halt Lust haben, mit unserem Garn was Schönes zu machen, vielleicht sich auch davon inspirieren lassen können. Und vielleicht schicke, moderne japanische Designs dann vielleicht auch mal umsetzen oder Ähnliches suchen und das dann machen. Also das Thema Japan steht bei uns auf jeden Fall noch sehr groß auf der Agenda. Und natürlich nicht zuletzt auch der Besuch in Japan, der ist dieses Jahr im Oktober. Fliegen wir nochmal rüber, suchen unsere Partner, genau, und dann halt auch mit denen wieder die nächsten Schritte, die nächsten Saison, was verändern wir.
Ja, vielleicht könnt ihr da ja so ein bisschen, also ich weiß, es ist immer schwierig, gerade bei so Messen und Reisen und so, aber so ein bisschen so behind the scenes über Instagram möglich machen oder sowas. Man luschert ja ganz gerne mal und guckt so, und jetzt so eine Handarbeitsmesse in Chicago würde mich zum Beispiel wahnsinnig interessieren, oder eben natürlich auch ein Besuch in einer Spinnerei oder so und in Japan, also. Das wäre cool. Und auch immer gerne, wenn ihr dann irgendwie so Designs auftut oder Designerinnen und Designer aus Japan. Ich freue mich immer über Tipps auch für unseren Samstagskaffee, um den halt auch vielfältig wie möglich zu gestalten. Und wir haben auch, also ich so ein paar koreanische, ich glaube, Südkorea, Designerin hatte ich auch schon mit drin. Also da freue ich mich aber auch immer, ne? Also da mal so.
Genau, da sind wir auch gerade dran.
Ja.
Also aus Südkorea sind wir dran, Taiwan, aber auch japanische tolle Designer. Also können wir gerne mal ein paar Hinweise durchgeben.
Unbedingt, freue ich mich total. Gucke ich mir gerne an.
Nee, das ist, ja, gibt es viel zu sehen.
Ja, nee, also ich sage ja immer, die Strickwelt ist vielfältig und noch lange nicht erschöpfend behandelt. Also da gibt es einfach so viel und es passiert ja immer was und von daher. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und du bereust es nicht. Genau. Genau. Danke dir und dann viel Erfolg bei euren Messen und Planungen und bei dem, was ihr noch so vorhabt. Haltet uns gerne auf dem Laufenden. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn du die Folge dann hörst.
ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich auch einfach mal so ein bisschen aus unserer Welt was so ein bisschen zeigen konnte, dass vielleicht auch der ein oder andere ein Gefühl dafür bekommt, was für Menschen halt hinter Ito stecken. Sonst ist es vielleicht was anonym.
Ja, ja.
Und genau, vielleicht interessiert sich da ein.
Da bin ich mir sicher, dass das interessiert, weil das schön ist, wenn, gut, ein Gesicht in einem Podcast bekommt es jetzt ja so gesehen nicht, aber eine Stimme zumindest schon mal. Und ich versuche auch immer so ein bisschen eine Podcast-Folge in Kapitel zu unterteilen und dann passende Fotos hochzuladen zu den einzelnen Kapiteln. Also sieht man doch so ein bisschen was, wenn man auf die Podcast-App guckt. Das nur mal auch als Tipp an die Hörerin. Das habe ich mir jetzt, habe ich neu eingeführt sozusagen. Also ist jetzt keine Idee von mir, machen andere natürlich auch, aber ich versuche es jetzt für uns umzusetzen. Genau. Also dann danke dir und noch einen schönen, erfolgreichen Arbeitstag.
Ihr auch. Danke, Sophia.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
So, wer möchte jetzt auch unbedingt mal wieder von einer Kone stricken? Oder sich vielleicht einen weiteren Osaka aus Sensei stricken? Oder mal neue Garne miteinander kombinieren? Ich verlinke euch alles Wichtige in den Shownotes. Und wisst ihr was? Das war bereits unsere 50. Folge von Nur noch eine Reihe. Das habe ich selber erst hinterher festgestellt. Da würde ich doch sagen, weiter geht's. Ich freue mich auf die nächsten Aufnahmen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!